请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Und Folgendes haben wir am Donnerstag, den 16. April 2026, für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Nachrichten des Tages, danach folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch an Leben und Werk des Künstlers Chen Xiaobao erinnert. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Bericht über die braune Linie der Taipei Metro. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Mehr Betriebskitas. Taiwanischer Präsident will Bauvorschriften lockern. Japan und Polen betonen Bedeutung von Frieden in der Taiwanstraße in gemeinsamer Erklärung. Weltraumsymposium. Taiwan betont Bedeutung von Weltraumstrategie für Stabilität im Indopazifik. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Bei dem Besuch eines Krankenhausbetriebskindergartens hat der taiwanische Präsident Lai Ching-te heute sich dafür ausgesprochen, den Bau von Betriebskindergärten voranzutreiben und sofern notwendig dafür auch Bauvorschriften zu lockern. Bei einem Besuch des an das Changgong Memorial Hospital angegliederten Kindergartens in Linkou betonte der Präsident, dass die niedrige Geburtenrate Taiwans bereits zu einem Problem der nationalen Sicherheit geworden sei. Die taiwanische Regierung stehe in der Verantwortung, das Problem aktiv anzugehen. Er erwähnte bereits eingeführte Maßnahmen zur Bezuschussung von Fruchtbarkeitsbehandlungen und Schulgebühren, betonte dabei aber auch, dass die Regierung die Familienpolitik weiter stärken wolle. Er hoffe, dass sowohl staatliche als auch private Unternehmen Kinderbetreuungsangebote einrichten würden. Kinder sollen gemeinsam mit ihren Eltern zur Arbeit und wieder nach Hause gehen können, damit die Beschäftigten keine Sorgen um ihre Kinder haben müssen. Dafür würde die Regierung die notwendigen Bedingungen schaffen, wie zum Beispiel eine flexible Lockerung der Bauvorschriften. Taiwan hat eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit. Letzte Woche meldete das taiwanische Innenministerium, dass die taiwanische Bevölkerung zum 27. Monat in Folge gesunken sei. Japan und Polen haben auf einem Gipfeltreffen die Bedeutung von Frieden in der Taiwanstraße betont. Nach ihrem Treffen am 15. April veröffentlichten die japanische Premierministerin Sanae Takaichi und der polnische Premierminister Donald Tusk eine gemeinsame Erklärung. Das taiwanische Außenministerium begrüßte die Erklärung heute. Es sei das erste Mal, dass Japan und Polen in einer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung von Frieden in der Taiwanstraße betonen. Taiwan werde weiterhin mit ähnlich gesinnten Ländern zusammenarbeiten und gemeinsam die regelbasierte internationale Ordnung schützen, so Außenminister Lin Xiaolong. In der Erklärung forderten Takaichi und Tusk darüber hinaus eine friedliche Lösung der Probleme auf beiden Seiten der Taiwanstraße durch konstruktiven Dialog. Außerdem sprachen sie sich gegen jegliche Versuche aus, den Status quo im euroatlantischen Raum, im indopazifischen Raum oder in anderen Regionen der Welt durch Gewalt oder Zwang einseitig zu ändern. Die Sicherheit im euroatlantischen Raum und im Indopazifik sei untrennbar miteinander verbunden. Japan und Polen würden aktiv ihre Zusammenarbeit mit ähnlich gesinnten Partnern vorantreiben und stärken. Die taiwanische Vizepräsidentin Bi Kim-xiao hat am 15. April per Videobotschaft eine Rede auf dem 41. Space Symposium gehalten. Im Rahmen eines Forums über militärische Perspektiven und Partnerschaften im Indopazifik betonte sie die Bedeutung einer Weltraumstrategie für die Stabilität in der gesamten indopazifischen Region. Taiwan werde sich davor nicht drücken und braue gerade seine globale Präsenz aus. Man sei nicht nur ein unverzichtbarer Knotenpunkt für die Halbleiterindustrie, sondern auch bereit, das Raumfahrt- und Verteidigungsökosystem der nächsten Generation voranzutreiben. Die Entwicklung einer Raumfahrtstrategie sei für Taiwan nicht nur der Aufbau einer grundlegenden Infrastruktur, sondern werde auch als zentrale Säule des nationalen Überlebens und der Widerstandsfähigkeit gesehen. Taiwan sei sich zutiefst bewusst, dass die Integration privatwirtschaftlicher Innovationen und einer eigenständigen Rüstungsproduktion eine notwendige Maßnahme für den Betrieb eines Raumfahrtsektors seien. Auch wenn Taiwan dahingegen ein Nachzügler sei, versicherte die Präsidentin allen Anwesenden, dass Taiwan auf keinen Fall fehlen werde. Die China-Reise der KMT-Vorsitzenden Cheng Liwen in der vergangenen Woche sorgt weiter für Kontroversen in Taiwan. Medienberichten zufolge hatte die Kuomintang vor der Reise Fördermittel bei der Taiwan-Stiftung für Demokratie beantragt. In einer Pressemitteilung betonte die Stiftung heute, dass sich der Fall noch nicht in der Phase der finalen Abrechnung befinde. In einer früheren Pressemitteilung hatte die Stiftung heute gesagt, die Angelegenheit werde nach den Prinzipien und Verfahren der Parteienförderung durchgeführt. Die Stiftung sei gegründet worden, um inländische politische Parteien zu ermutigen, Aktivitäten mit Demokratiebezug durchzuführen und die Zusammenarbeit Taiwans mit internationalen NGOs in den Bereichen Demokratie und Menschenrechten voranzutreiben. Der von der KMT vorgelegte Projektplan für die Delegationsreise nach China habe beschrieben, dass die KMT als stabile Austauschplattform und Brücke zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße fungieren werde, so die Stiftung. Durch Besuche vor Ort und die Teilnahme an Veranstaltungen wolle die Delegation ein günstiges Umfeld für taiwanische Unternehmer und Taiwaner schaffen. Außerdem wolle man die Bevölkerung auf dem Festland sowie dort ansässige taiwanische Unternehmen über den aktuellen Stand der demokratischen Entwicklung Taiwans informieren. Der Projektplan habe argumentiert, dass durch den Besuch die freiheitlich-demokratischen Ideale Taiwans auf dem Festland propagiert werden sollen, um die friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu fördern. Die Taiwan-Stiftung für Demokratie wurde 2003 gegründet und wird vor allem durch das taiwanische Außenministerium finanziert. Aktueller Vorsitzender der Stiftung ist der KMT-Politiker und Parlamentspräsident Han Kuo-yu. Die Satzung der Stiftung sieht unter anderem vor, keine Aktivitäten zu finanzieren, die mit Unabhängigkeit oder Vereinigung in Verbindung stehen. Die US-Senatoren John Curtis und Jeff Merkley haben am 15. April erneut einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan stärken soll. Beim Taiwan Relations Reinforcement Act handelt es sich um eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative, die 2020, 2021 und 2023 auch schon vom aktuellen US-Außenminister Mark Rubio im Senat eingebracht wurde, allerdings damals nicht verabschiedet wurde. Der neue Entwurf fordert Taiwan dazu auf, in seine Kampfbereitschaft zu investieren und eine asymmetrische Verteidigungsstrategie einzuführen. Senator Curtis sagte, Taiwan sei ein Verbündeter und der wichtigste strategische und moralische Partner der USA im Indopazifik. Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass die Politik Taiwans mit den Grundsätzen der USA im Einklang stehe. Das Gesetz werde den Rang des höchsten diplomatischen Vertreters der USA in Taiwan anheben, die Zusammenarbeit auf hoher Ebene sowie gegenseitige Besuche beider Regierungen fördern und Desinformationskampagnen der Kommunistischen Partei Chinas gegen Taiwan entgegenwirken. Senator Merkley wies darauf hin, dass die USA und Taiwan seit langem Partner seien und ein festes Bekenntnis zur Wahrung von Frieden und Stabilität im indopazifischen Raum teilen. Die USA müssten alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die Beziehungen zu Taiwan zu stärken. Gemeinsam sollte man eine Zukunft gestalten, die auf demokratischer Regierungsführung, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit beruhe. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 409,88 Punkte gestiegen, das sind 1,12%. Damit lag der Abschlusskurs bei 37.132,02. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 886,79 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 23,65 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 16. April. Heute ist es im Norden Taiwans überwiegend regnerisch und bewölkt, wobei sich der Westen über Sonnenschein freuen darf. Im Norden liegen die Temperaturen dabei bis zu 28 Grad, im Süden bei bis zu 32 Grad. Auch morgen am Freitag, den 17. April, wird es im Norden und Osten nass, dazu sind auch Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei bis zu 29 Grad. Der Süden bleibt weiter von Regen und Gewitter verschont, bei Temperaturen bis zu 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 16. April 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 5. April ist der Karikaturist und Maler Chen Xiaobao infolge einer Lungenentzündung verstorben. Er litt bereits an Parkinsons und war deshalb auf einen Rollstuhl angewiesen. Er malte zwar trotz der Krankheit, die ihm die Kraft nicht nur in den Beinen, sondern auch in den Armen und Händen raubte, musste deshalb aber immer wieder längere Pausen einlegen oder beide Hände abwechselnd benutzen. Dass er den Weg eines Künstlers einschlagen konnte, war trotz seiner Begabung nicht selbstverständlich. Er wurde in eine einfache Familie in Changhua auf dem Land geboren. Als er in die 5. Klasse ging, erkrankte sein Vater, der bei der Eisenbahn gearbeitet hatte, und konnte von da an nicht mehr arbeiten, weshalb der Unterhalt der Familie ganz auf den Schultern seiner Mutter lag, die nicht nur auf dem Feld arbeitete, sondern auch noch zum Holzfällen ging und gewöhnlich erst spät in der Nacht nach Hause kam. Aus diesem Grund ging keines seiner Geschwister nach der 6-jährigen Grundschule auf eine weiterführende Schule, sondern sie alle suchten nach Arbeit, um die Familie zu unterstützen. Da er ein sehr guter Schüler war, bestand seine Mutter aber darauf, dass er seine Schulbildung fortsetzen sollte, was nicht heißt, dass er nicht auch der Familie geholfen hätte. Er war während der Grundschule zum Beispiel fürs Kochen und Wäschewaschen verantwortlich und musste auch als Kuhhirte die Wasserbüffel den Berg hinauf auf die Weide führen. Während diese genüsslich ihr Gras fraßen, fand er dann Zeit für die Schularbeiten. Nachdem er die Aufnahmeprüfung für die experimentelle Mittelschule in Yuenlin bestanden hatte, begann er nach der Schule in einer Fabrik für Ananasdosen zu arbeiten. Dazu kam auch noch der lange Schulweg, für den er mit dem Fahrrad 2 Stunden benötigte. Seinen Mitschülern blieb es nicht verborgen, dass er unter großer finanzieller Not litt und mittags auch nur Süßkartoffeln und kaum Reis oder Gemüse in seiner Lunchbox mitbrachte. Sie legten schließlich aus ihrem geringen Taschengeld jeden Monat so viel Geld zusammen, dass er ab dem 3. Mittelschuljahr und die ganzen 3 Jahre der Oberschule für den Schulweg den Zug nehmen konnte. Im 2. Mittelschuljahr traf er auch auf einen sehr guten Kunstlehrer, den Tuschemaler Liu Bozin, der einen modernen Stil der Tuschemalerei entwickelt hatte. Dieser wurde auf sein Talent aufmerksam und gab ihm schließlich kostenlose Malstunden. Er beschränkte seinen Unterricht nicht nur auf Maltechniken, sondern vermittelte ihm auch die Idee der Malerei. Er lehrte ihn, den Pinsel zu benutzen, um seine wahre innere Verfassung zum Ausdruck zu bringen. So angespornt traute er es sich zu, sich für die Aufnahme an der Abteilung für chinesische Malerei der Nationalen Akademie der Künste zu bewerben, was ihm schließlich auch gelang. Seine Familie konnte ihm allerdings nicht mehr als einen Koffer und das Eisenbahnticket nach Taipei zur Verfügung stellen. Doch woher sollte er das Schulgeld nehmen? Ein Reporter der Tageszeitung Xin Shengbao, der von seinen Schwierigkeiten gehört hatte, nahm es auf sich, für ihn Sponsoren zu finden. Dennoch waren die 3 Jahre an der Akademie für ihn eine sehr schwere Zeit, denn während seine Kommilitonen sich zu Tanzpartys trafen oder am Wochenende Ausflüge unternahmen, musste er arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er suchte Malaufträge bei Fernsehgesellschaften, Werbefirmen oder Architekturbüros, aber nicht immer konnte er solche Aufträge ergattern und musste oft im Monat mit 300 NT-Dollar auskommen. Das bedeutete, dass er pro Mahlzeit nur 2 Brötchen essen konnte, die er gewöhnlich in Wasser eintunkte, sodass sie aufgingen und ihm eher ein Sättigungsgefühl vermittelten. Er hatte auch keine feste Wohnung, sondern schlief meist auf den Schreibtischen der Firmen, für die er arbeitete. Im letzten Jahr an der Akademie vermittelte ihm ein Freund die Chance, einen Auslandschinesen in chinesischer Malerei zu unterrichten. Als dieser feststellte, unter welchen Schwierigkeiten er sein Studium absolvierte, zahlte er nicht nur einen höheren Preis als verabredet, sondern überwies für ihn auch heimlich seine Einschreibegebühren. Chen Shaobauer sagte einmal, ganz allein auf sich gestellt, wäre er niemals in der Lage gewesen, sein Studium abzuschließen. Nach Abschluss des Studiums wurde er zum Militärdienst einberufen, und zwar musste er diesen auf der Insel Mazu absolvieren. Unerwarteterweise fand er dort endlich Zeit, zur Ruhe zu kommen und über sich selbst nachzudenken, denn beim Militär war für Unterkunft und Verpflegung gesorgt. Damals bereiste der französische Karikaturist Daniel Zaubo Taiwan und veröffentlichte seine Reiseeindrücke in der United Daily News. Das gefiel Chen Shaobao sehr gut und so fing er selbst auch an, lustige Ereignisse, die er bei der Armee erlebte, in Karikaturen festzuhalten. Nach Beendigung seiner Militärzeit fand er zunächst keine passende Arbeit, weshalb er die Karikaturen, die er auf Mazu angefertigt hatte, Zeitungsverlagen vorlegte, und tatsächlich brachten ihm diese eine Anstellung ein. Doch auch wenn er mit seinen Karikaturen sehr erfolgreich werden sollte, galt seine eigentliche Liebe der chinesischen Tuschemalerei. So begann er damit, tagsüber Karikaturen zu malen, nach Feierabend aber zum Pinsel zu greifen, und im Oktober 1979 konnte er schließlich erstmals seine Bilder in Taipeh ausstellen. In seinen Werken hatte er moderne Elemente eingebaut. So waren auf einem Bild unter dem Titel auf dem Yangmingshan zum Beispiel auf einer Bergstraße Autos zu sehen, und ein Bild unter dem Titel Tradition und Moderne zeigte ein traditionelles Haus, aus dem eine Antenne ragte. Um seinem Künstlertraum nachzugehen, entschied er sich 1983, mit Frau und Tochter nach Paris umzuziehen. Während seiner Zeit in Paris konzentrierte er sich ganz auf seine Malerei, wobei er moderne Tuschemalerei und Ölmalerei miteinander zu seinem ganz besonderen Stil verband. Er schuf eine Serie über den weiblichen Körper, eine Serie mit buddhistischen Themen und auch eine Serie mit Masken, die sowohl östliche wie auch westliche Elemente enthielten. Die französische Regierung reihte ihn unter die besten 100 Maler chinesischer Abstammung ein. Im Jahr 2002 kehrte er schließlich nach Taipeh zurück, um an seiner Alma Mater zu unterrichten, bis er 2012 in den Ruhestand trat, was jedoch nicht heißen sollte, dass er nicht weiter gemalt hätte. Ganz im Gegenteil. Im Jahr 2021 hielt er eine große Ausstellung in der Sun Yat-sen Gedächtnishalle ab. Bei seiner Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung erklärte er, dass es zwei Wendepunkte in seinem Malstil gegeben habe. Erstens den Umzug seiner Familie nach Paris im Jahr 1983 und zweitens seine Reise nach Dunhuang im Jahr 1994, bei der er fast 100 Seitenmalereien kopierte und gleichzeitig versuchte, cartoonhafte Elemente und Ironie in seine Werke einfließen zu lassen. Er betonte, er selber sei kein guter Redner und wolle seine Bilder für sich sprechen lassen. Er hatte übrigens einen Lieblingsspruch, den er aus einem französischen geflügelten Wort umwandelte. Während es bei den Franzosen heißt «La vie est dure sans confiture» oder «Das Leben ist ohne Marmelade schwer», machte er daraus «La vie est dure sans peinture» – «Das Leben ist schwer ohne Malerei». Wie wir gesehen haben, hatte er durchaus kein einfaches Leben, aber dies wurde offenbar durch die Malerei für ihn versüßt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Am 28. März 1996 wurde die erste MRT-Linie Taiwans eröffnet. eine 10,5 Kilometer lange, erhöhte Strecke mit 12 Stationen, die zwischen der Zhongshan Junior High School und dem Taipei Zoo in Muja verlief. Zum 30-jährigen Jubiläum haben aus unserer Deutschredaktion Eva, Jojo, Alex und Juliane ihre Gedanken zu der Linie geteilt, die heute Teil der Wenhu-Linie ist. Wenhu steht dabei für die Stadtbezirke Wenshan und Neihu, die heutigen Anfangs- oder Endpunkte der Linie. Zunächst kommt Eva zu Wort, denn sie war schon in Taiwan, als er mit dem Bau der MRT anfing.
30 Jahre braune MRT-Linie. So lang ist das jetzt schon her. Ich kann mich erinnern, als ich nach Taiwan kam, da waren die ersten MRT-Linien gerade im Bau. Da gab es als öffentliche Verkehrsmittel hier in Taipei und auch in anderen Städten natürlich nur Busse, Nahverkehrszüge und Taxis galten damals, glaube ich, auch als eine Art Nahverkehrsmittel. Und der Verkehr, der war ziemlich chaotisch, weil alle fuhren natürlich vor allem mit eigenen Motorrollern, mit Autos und dann mit Bussen. Und es gab ständig Stau und dazu wurden noch diese Bahn, U-Bahn und Hochbahn gebaut. Die braune Linie ist ja eine Hochbahn, eine fahrerlose und ich kann mich erinnern, als die gebaut wurde, da gab es ziemlich viele Probleme. Es gab beim Test dann mal einen Brand und irgendwelche Risse und ich weiß nicht alles. Auf alle Fälle gab es ziemlich viel Streit und ich glaube, sie hatten sogar eine Überprüfung gemacht, ob sie die Bahn überhaupt weiterbauen sollen. Ja, aber dann war sie schließlich doch fertig und damals hieß es so, ja, wer ist denn so blöd und fährt mit dieser Bahn, ist ja nicht sicher und ist viel zu gefährlich. Ja, aber jetzt wird diese Bahn gern genutzt. Also man hört von diesen Bedenken eigentlich nichts mehr. Ja, ich kann mich wirklich noch erinnern. Zuerst wurde ja vor 30 Jahren diese MRT-Linie, die braune Linie vom Taipei Zoo bis Zhongshan, Kaohsiung war das damals eröffnet. Dann ein Jahr später der erste Abschnitt der roten Linie von Danshui nach Zhongshan lief die damals, glaube ich, das erste Stück und dann später das erste Stück der blauen Linie und jetzt hat Taipei wirklich ein super ausgebautes, schnelles, verlässliches und wie ich finde sehr gutes MRT-Netz und alle sind auch sehr zufrieden damit und nutzen das total häufig.
Und ich glaube, die meisten von unserer Deutschredaktion benutzen die MRT-Linien ziemlich häufig oder relativ häufig. Aber wie sieht das mit dieser speziellen braunen MRT-Linie oder mit diesem Teilstück, mit diesem ersten Teilstück von Taipeis MRT aus?
Ich fahre normalerweise eigentlich eher wenig mit dieser braunen Linie, die liegt irgendwie nicht so auf meinem Weg. Ich fahre ja meistens mit dem Fahrrad oder wenn dann mit anderen MRT-Linien. Aber ich bin vor kurzem wahrscheinlich aus reiner Sentimentalität, ja 30 Jahre MRT in Taipei, die ganze braune MRT-Strecke abgefahren vom Taipei Zoo bis jetzt Nangang Messezentrum.
Und wie sieht das bei Juliane aus?
Ich benutze die braune Linie eher selten. Das liegt vor allem daran, dass ich an der orangenen Linie wohne, die ja eine ähnliche Funktion wie die braune Linie hat, in der Hinsicht, dass sie eben die grüne, blaue und rote Linie kreuzt. Situationen, in denen ich die braune Linie dann aber doch benutze, sind beispielsweise, wenn ich auf dem Weg nach Maokong bin oder wenn ich eine Freundin im Wenshan-Bezirk besuche. Außerdem liegt unser RTI-Büro ja zwischen der roten und der braunen Linie und das heißt, wenn ich abends nach der Arbeit mal nach Xinyi muss, dann ist die braune Linie tatsächlich sehr praktisch.
Und Alex?
Also ich benutze die braune Linie nicht sehr oft, da sie nicht nicht in der Nähe von meinem Wohnort ist und ich auch nicht in der Nähe der braunen Linie arbeite. Vielleicht wenn mal, dann eher für einen Ausflug zum Zoo oder zum Einkaufen, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist.
Und auch Jojo benutzt die braune Linie eher selten, hat aber noch Erinnerungen an die Eröffnungszeit.
Also zur Zeit eigentlich gar nicht. Das liegt überhaupt nicht auf meinen Strecken. Also wenn ich Ware liefere, fahre ich mit dem Auto. Und wenn ich in die Stadt fahre, fahre ich mit der grünen Linie. Ich wohne in Xindian, okay, im Süden von Taipei. Xindian. Also in Ausnahmefällen, wenn ich zum Beispiel zur Schule meiner Tochter fahre, das ist in Muda, das ist nicht weit von der Endstation der braunen Linie, und wenn wir dann zusammen in die Stadt wollen, dann benutzen wir die braune Linie von Taipei Zoo aus und fahren dann in die Stadt. Oder manchmal, einmal im Jahr vielleicht, wenn ich vom Taipei Flughafen, also nicht von Taoyuan, sondern von Taipei Songshan wegfliege, dann fahre ich mit dem Taxi zu einer braunen Linienstation und die braune Linie fährt dann direkt zum Flughafen von der Stadt Taipei, also Songshan Jithang. Ja, dann benutze ich die, aber sonst eigentlich nicht. Oder manchmal beim Umsteigen, okay. Manchmal, ja, ist die praktisch zum Umsteigen, muss ich eben von der grünen Linie in die blaue und dann nochmal in die braune irgendwie umsteigen. Aber meistens ist es nicht eine Linie, die ich von Anfang bis Ende fahre, ja.
Tatsächlich bin ich dann unter uns fünf der Einzige, der regelmäßig mit dieser Teilstrecke fahre, denn mindestens einmal in der Woche bin ich in der Nähe von Muja tätig, in der National Zhengzhou Universität. Und da fahre ich dann eben ganz oft mit der braunen Linie hin oder zumindest am Abend wieder zurück. Und auf meine Frage, was Ihnen ganz besonders an dieser Linie gefällt, hat Jojo eine ganz besondere Antwort.
Ah, oh, natürlich, das Schildchen von Siemens. Das war, ich glaube, schon ganz zu Beginn, 96, als ich zum ersten Mal damit gefahren bin, da war ich als Tourist hier. Da habe ich da in dem Waggon Schildchen entdeckt mit Siemens drauf. War ich ganz stolz auf Deutschland. Und was mir damals schon aufgefallen ist, also wie sauber die, also vor allem als sie ganz neu war, weil sie ja hat geblitzt und jetzt eigentlich immer noch, also nach 30 Jahren ist immer noch alles so sauber. Und wenn man guckt in Deutschland, so in manchen Städten, die U-Bahn, die S-Bahn, ich hatte in Hamburg studiert, also da war das schon oft ziemlich versifft, muss ich sagen. Ja, und in München, ja, vor 20 Jahren in München war es auch nicht so sauber wie jetzt. Also es ist sauberer geworden, auch in Deutschland, finde ich. Also zumindest, was ich von meinen Heimaturlauben beurteilen kann. Aber so sauber wie hier in Taipei, also muss man in Deutschland lange suchen.
Und was denkt Alex?
Mir gefällt an der braunen Linie, dass sie oberirdisch ist. Man kann also beim Fahren aus dem Fenster gucken, man sieht das von der Stadt. Man kann zum Beispiel ganz vorne stehen und dann sich dann wieder die Fahreransicht haben. Das ist eigentlich ganz nett.
Und Juliane?
Das Schöne an der braunen Linie ist meiner Meinung nach wirklich, dass wenn man erstmal hinter dem Technology Building oder hinter Liu Zhangli ist, die Linie meistens natürlich abhängig von der Tageszeit auch ein bisschen sehr leer ist und man dadurch einen Sitzplatz hat und eben durch die Fenster eine wirklich schöne Aussicht hat auf den Wenshan-Bezirk und den Zoo. Und ja, dabei habe ich immer so ein bisschen Ghibli-Feeling.
Ja, was mir am besten gefällt, ist tatsächlich eben dem geschuldet, dass es eben eine erhöhte Bahn, also das heißt, sie verläuft überirdisch. Das heißt, dass man eben einen Blick auf die Stadt werfen kann und dadurch auch die Gegensätze von Taipei sehen kann. Also einmal diese zugebaute, nicht unbedingt sehr schöne Großstadt mit Hochhäusern und sowohl sehr neuen als auch sehr alten Häusern und andererseits den vielen Bergen und auch grünen Bergen, die sowohl um Taipei herum als auch innerhalb Taipeis liegen. Und kann man an dieser Strecke auch was kritisieren?
Ja, ich finde die ein bisschen eng. Also irgendwie, damals hatten die wohl nicht gedacht, dass so viele Leute die benutzen. Irgendwie sind zu wenig Sitzplätze und irgendwie auch sehr großzügig ausgelegt. Sieht zwar nett aus, aber irgendwie ist es nicht praktisch. Also die neueren Waggons, da bringt man mehr Leute zum Sitzen und auch zum Stehen, also beides. Stehplätze und Sitzplätze sind bei den anderen Linien besser geplant, würde ich sagen. Das gefällt mir an der nicht so.
Was mir nicht so gut gefällt an der braunen Linie ist, dass die sehr voll ist. Also die Züge sind relativ klein. Die ist ja auch eher als, ich glaube, Medium Capacity klassifiziert. Dadurch sind die eigentlich immer sehr, sehr voll.
Soweit eine kleine Ehrung des ersten Teilstück der Taipei MRT, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, mit unseren Redaktionsmitgliedern Alex, Jojo, Julian und Eva. Eine etwas ausführlichere Version dieses Beitrags finden Sie übrigens auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 16. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.